Heute also schließt die Erscheinungsfestzeit mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias. Und dazu ist uns heute die Epistel gegeben aus dem zweiten Petrusbrief. Dort heißt es im ersten Kapitel von Vers 16 ab: Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Amen. Worte haben wir. Immer mehr Worte. Eine ganze Flut von Worten, liebe Gemeinde. Der Schöpfer hat uns einen Mund und eine Zunge und eine Stimme gegeben. Wir müssen nicht brüllen wie ein Löwe, nicht bellen wie ein Hund, nicht zwitschern wie ein Vogel. Wir können reden wie ein Mensch. Seit Adam haben wir das gesprochene Wort. Dann kamen findige Ägypter auf heilige Schriftzeichen. Mit Meißel und Hammer gruben sie die Hieroglyphen in Steine und Platten ein. Andere Völkerstämme ahmten Schriftsysteme nach. Seit Pharao haben wir das geschriebene Wort. Dann arbeitete ein Johannes Gutenberg an seiner Idee. Das Problem des Buchdrucks beschäftigte ihn Tag und Nacht. Endlich im Jahre 1455 konnte er die lateinische Bibel, ein Meisterstück der Buchkunst, vorlegen. Seit Johannes Gutenberg haben wir das gedruckte Wort. Und dann gelang es, menschliche Sprache elektrisch weiterzugeben. Und die Telegrafie nahm einen mächtigen Aufschwung. Telegrafenmasten wurden in die Erde gerammt und Telefongeräte installiert. Seit Edison haben wir das übermittelte Wort. Und dann gelang es sogar drahtlos, die Sprache weiterzugeben. Elektromagnetische Schwingungen gaben dieses Wort von Antenne zu Antenne. Zuerst über Detektorengeräte, dann über Volksempfänger und dann über Stereo hören wir die fernsten Nachrichten von Kontinenten. Seit Marconi haben wir das drahtlose Wort. Und in jüngster Zeit erleben wir den Siegeszug der neuen Medien. Audio und Video sind in und werden morgen noch viel inner sein. Mit Videoplatte und Videotext, mit Textautomaten und Breitbandkabel, mit BDX und EDV sind wir doch reich gesegnet. Seit jüngster Zeit haben wir das flimmernde Wort. Wirklich eine ganze Flut von Worten, die uns ins Haus schwappt. Aber sind wir damit reicher und glücklicher und zufriedener geworden? Haben wir damit mehr Kraft und Zuversicht und Freude gewonnen? Können wir auch damit die Zukunft meistern, die vor uns steht? Die Inflation der Wörter macht uns Not. Denn jetzt auf einmal kommt auch dieses schreckliche und dieses sinnlose Wort immer mehr uns unter die Augen. Jetzt kommt das furchtbare und angsterregende Wort uns in die Ohren. Und jetzt werden uns so leere und nichtige Worte frei Haus, mengenweise ins Haus eben, ins Haus geliefert. Doch die Inflation der Wörter macht Not. Weil dem so ist, Deshalb horchen wir auf, wenn hier einer nicht vom drahtlosen, übermittelten oder flimmenden Wort schwärmt, sondern auf das biblische Wort schwört. Mose, Josua, Richter, Psalmen, Propheten, Matthäus, Markus, Lukas, wir haben das prophetische Wort. Wir haben dieses prophetische Wort. Hier hat einer seine Ohren nicht am Telefonhörer. Hier hat einer seine Augen nicht am Bildschirm. Hier hat einer seine Hand nicht an einem Gerät. Hier hat einer seine Hand, seine Ohren, seine Augen, ja, sein ganzes Herz am biblischen Wort. Petrus will mit diesem Wort leben. So wie dieser russische Dichter, der gesagt hat, Mereschkowski war es. Täglich habe ich die Bibel gelesen. Und ich werde sie lesen, solange meine Augen sehen können. Sei es im Schein der Sonne oder sei es im Schein des Herdes. Sei es im Glück oder im Unglück. Was habe ich auf Erden vollbracht? Ich las die Bibel. Mit dem prophetischen Wort. Wir haben das prophetische Wort, mit dem wir leben können. Petrus will mit diesem Wort sterben. So wie es Martin Luther kurz vor seinem Tode geschrieben hat. Du, lege deine Hand nicht an diese göttliche Aeneis. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir haben das prophetische Wort, mit dem man sterben kann. Und Petrus will mit diesem Wort auferstehen. So wie es ein Physiker unserer Tage kurz vor seinem Ableben auf einen Zettel gezeichnet. Wir leben nur von der biblischen Hoffnung, dass dies alles nicht ins Nichts hineinführt, sondern einem neuen Morgen entgegen. Wir haben das prophetische Wort, mit dem man auferstehen kann. Und von diesem Wort wird uns nämlich dies Dreifache gesagt, dass es ein wahres, ein wertes und ein wichtiges Wort sei. Dem wollen wir hier nachgehen. Zum Ersten ein wahres Wort. Ist es das? Immer wieder machen uns historische Zweifel zu schaffen. Von einem Rattenfänger von Hameln zum Beispiel wissen wir, dass er ein mittelalterlicher Stadtpfeifer war. Mit Musik, ohne Gift, einfach umweltfreundlich, beseitigte er die Rattenplage. Aber war er eine historische Gestalt? Lebte er um 1380? Oder haben wir es nur mit einer Fabelfigur zu tun? Oder von Till Eulenspiegel wissen wir, dass er ein derber Grobian war. Mit bäuerlichem Mutterwitz unterhielt er seine Umgebung. Immer kam er auf neue Streiche, aber war er eine historische Gestalt? Lebte er um 1340? Oder haben wir es nur mit einer Sagenfigur zu tun? Oder von Don Quixote wissen wir, dass er ein tragischer Held war. Seine Ausritte, seine forschen Unternehmungen gerieten immer wieder ins Schwanken. Überall war er als dumme Figur verkauft. Aber war er eine historische Figur? Lebte er so um 1450 oder haben wir es nur mit einer Romanfigur zu tun? Petrus sagt, wir sind keinen klugen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht irgendwelchen gescheiten Sagen nachgegangen. Wir sind keinen Romanen auf die Spur gekommen, sondern wir sind auf dem Berg Hermon angekommen, wo wir Augen- und Ohrenzeugen eines einzigartigen Dreiergipfels geworden sind. Dieses strahlende Licht vom Himmel, so wie ein Spottlicht, stellte diesen Jesus aus dem Dunkel mitten ins Licht, neben Mose und neben Elia. Und dann hörten wir eine Stimme, unüberhörbar. Dies ist mein lieber Sohn. Und wenn manche sagen, dass es ein Rattenfänger sei, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn manche über ihn lachen wie über Eulenspiegel, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihn verspotten wie Don Quixote, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihm die Handschellen anlegen, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihn ans Kreuz schlagen, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn er dort am Fluchholz verendet, dies ist und bleibt mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus erhebt gleichsam die Hand zum Schwur. Und er sagt, Jesus ist eine historische Gestalt. In Bethlehem ist er geboren. In Nazareth, in Kapernaum, in Jericho, in Bethanien hat er gelebt. In Jerusalem ist er gestorben und auferstanden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. So wahr mir Gott helfe. Wollen wir diesen Mann des Meineids bezichtigen? Jesus war eine historische Gestalt. Und so war Cäsar und Augustus, Napoleon und Karl der Große, Bismarck und Hindenburg gelebt hat, so lebte dieser Jesus Christus unter uns. Liebe Gemeinde, wenn es also heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was morgen und übermorgen auf dich zukommt. So geht das auf ihn zurück. Und wenn wir hören, seid getrost in all euren Schrecken und Verzweiflungen heute Morgen, seid getrost, dann kommt das aus seinem Munde. Und wenn es verkündigt wird, sorget nicht mit all euren schweren Dingen, sorget nicht für euer Leben. So steht er dafür gerade. Sein Wort ist ein wahres Wort. Das ist das eine. Und das andere, es ist ein wertes Wort. Aber ist es das? Immer wieder machen uns literarische Zweifel zu schaffen. Selbst wenn wir an einen historischen Jesus glauben, könnte es ja sein, dass sich an diesem geschichtlichen Christus menschliche Fabulierkunst entzündete. Dem Stadtpfeifer von Hameln haben sie eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Entführungsgeschichte angehängt. Dichter wie Goethe und Wilhelm Raabe haben sich daran ergötzt und sich mit Liedern und eigenen Geschichten ihren Reim darauf gemacht. Oder dem Tyll Eulenspiegel schrieben sie immer noch größere Gaukeleien zu. Dichter wie Gerhard Hauptmann oder Hans Sachs freuten sich daran und erfanden neue Eulenspiegeleien. Oder dem Don Quixote sagten sie immer noch tollere Abenteuer nach. Ein bekannter Cervantes entwickelte daraus einen ganzen Roman. Haben sie nach diesem literarischen Muster, und das ist doch unsere Zweifelsfrage, nicht diesem wandernden Jesus unwahrscheinliche Wundergeschichten angehängt? Haben sie diesem predigenden Jesus nicht irgendwelche Wanderlegenden nachgesagt? Haben sie diesem jüdischen Jesus nicht irgendwelche Mythologien und Fabeln einfach angedichtet? Petrus sagt, wir sind vom Heiligen Geist getrieben. Wir sind vom Heiligen Geist angetrieben. Wir sind von göttlicher Kraft umgetrieben. Wenn biblische Schriftsteller zu Papyrus und Feder griffen, so deshalb, weil sie Gott zum Diktat bestellte. Nicht so, dass sie damit zu seelenlosen Computern degradiert wurden, die Vorgegebenes nur auf endlos Papier ausspuckten. Nein, mit großem Fleiß, Ausdauer und Wissen taten sie ihre Arbeit. Aber das Ergebnis war so, dass nicht menschliche Spekulation, sondern göttliche Proklamation weitergegeben wurde. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, dann müssen Sie keine Furcht haben, irgendwelchen Fabulierern auf den Leim zu kriechen. Jesus ist nicht der Zündstoff für menschliche Fabulierkunst. Biblische Schriftsteller, vom Heiligen Geist getrieben, gaben nur das weiter, was unser Leben erst wert und unser Leben erst wertvoll macht. Diese Botschaft der Freude, diese Botschaft der Vergebung, der Schuld, der Vernichtung unserer Vergangenheit, diese Botschaft von einem neuen Morgen. Liebe Freunde, ob wir diese Bibel nicht neu als Arbeitsbuch benutzen sollten, mit der wir graben und Schätze heben sollten. Ob wir diese Bibel nicht neu als Trostbuch benutzen sollten, das uns in unseren Verzweiflungen neuen Trost zuspricht. Wo anders wollen Sie den Trost finden heute? Und ob wir dieses Buch nicht ganz neu wieder als Gebetbuch benutzen sollten, angeleitet zu werden zur Bitte und zur Fürbitte. Doch Einer hat's gesagt, der dies getan. Ich freue mich über dein Wort, so wie einer, der große Beute macht. Sein Wort ist ein wertes Wort. Und auch das Dritte. Es ist ein wichtiges Wort. Ist es das? Immer wieder machen uns intellektuelle Zweifel zu schaffen. Nicht wahr? Mit Sagen kann ich mich beschäftigen, mit Fabeln kann ich mich amüsieren, mit Romanen kann ich mich unterhalten. Aber sind es auch Worte, mit denen ich mein Morgen bestehen kann? Oder lassen Sie mich dieses Problem zugespitzt an einer Frage so formulieren. Aus welchem Buch wollten Sie vorgelesen bekommen, wenn Sie vor einer schweren Operation stehen? Aus welchem Buch wollen Sie hören, wenn die Chancen 50-50 stehen? Wo wollen Sie Kraft schöpfen in einer krisenhaften Situation? Cervantes' Don Quixote? Goethes' Faust? Hölderlins Hyperion? Oder Bölls Ende einer Dienstreise? Ich urteile nicht, ich frage nur, wo wollen Sie Licht in Ihren dunklen Stunden und vor einem dunklen Morgen beziehen? Wo? Petrus sagt, wir haben dieses Wort, so wie ein Licht an einem dunklen Ort. Wir haben es so wie die Hirten, denen in einem dunklen Stall das Licht aufblitzte. Wir haben es so wie der römische Hauptmann, den auf Golgatha mitten in der Sonnenfinsternis dieses Licht aufging. Wir haben es so wie die römischen Legionäre, denen dieses Licht vor dem Grabe in der Osternacht den Schlaf raubte. Jesus Christus ist dieses Licht und so wie der Morgenstern kündigt er den neuen Morgen an. Einmal wird diese geschundene und verzweifelte und getretene und gepiesackte Welt in den Glanz, in den Schein des neuen Tages getaucht werden. Und deshalb sind für Christen krisenhafte Situationen. Deshalb sind für Christen dunkle Krankheitsstunden oder gar Sterbezeiten nur Übergangserscheinungen bis zum Morgenglanz der Ewigkeit. Das meint der Apostel, wenn er von der Kraft und vom Kommen dieses Herrn spricht. Auf dieses Licht gehen wir zu. Von diesem Licht leben wir. Mit diesem Licht wird unser Leben hell. Liebe Freunde, von dem China-Missionar, dem weitgereisten und hochbegabten Mann namens Hudson Taylor, wird berichtet, dass er bei einem Besuch in Tübingen von kritischen Studenten gefragt wurde, wie denn er, dieser kluge Kopf, so einfach und schlicht mit dem Wort der Bibel umgehen könne. Und darauf antwortete er auch sehr schlicht und einfach und sagte, meine Herren, wie ist es denn, wenn Sie morgen nach Hause fahren? Sie nehmen doch ein Kursbuch, finden einen Zug und die Zeit, wo er abfährt. Was tun Sie dann? Fragen Sie nach, ob dieses Buch einen historischen Kern hat? Prüfen Sie nach, ob hier ein Bahnoberinspektor literarische Zusätze angefügt? Wollen Sie wissen, ob das für alle Zeiten gilt? Meine Herren, ganz bestimmt nicht. Sie gehen zum Bahnhof, Sie finden den Zug, Sie steigen ein, Sie fahren und Sie kommen nach Hause. Sehen Sie, so mache ich es mit der Bibel. Ich nehme Ihre Anweisungen und Verheißungen ernst. Und ich merke, so geht's. So kann man fahren. So kommt man ans Ziel. Und Hudson Taylor ist damit nicht schlecht gefahren. Liebe Gemeinde, ob wir nicht auch wieder so Gott beim Wort nehmen sollten. Amen.